Hallo und herzlich willkommen. Wir sitzen ganz ungewöhnlich für eine Podcast-Aufnahme nebeneinander in einem Hotel in Mainz, weil wir heute zwei Forschungseinrichtungen, Firmen besucht haben. Das erste ist BioNTech, ja, die mit der Impfung und der mRNA-Technologie. Und das zweite ist Hytron, das ist sozusagen Zusammenschluss aus Forschern und Behandlern und Hochschullehrern, die arbeiten an personalisierter Immuntherapie. Und wir sind fast zu platt und zu voller Eindrücke, um hier zu sprechen, aber das ist natürlich auch eine gute Gelegenheit.
Genau, und wir haben beide einen Kaffee vor uns und das muss auch so sein.
Das Gehirn und der Finger. Was in unseren Köpfen und Körpern so vor sich geht. Ein Podcast mit Dr. Magnus Heyer und Daniel Finger.
Jetzt würde ich vielleicht erstmal, Magnus, dich fragen wollen, so die wichtigsten Erkenntnisse oder dein Gefühl, was du hast nach diesem doch sehr vollen Tag oder so. Weil wie geht's dir?
Naja, also ich wollte da unbedingt hin, weil ich als Mediziner ja auch den Impfstoff kombiniert.
Also dahin heißt zu BioNTech.
Zu BioNTech, weil ich auch den Impfstoff gegen Covid-19 verimpft habe und das mir damals wie eine Erlösung ist jetzt das wirklich falsche Wort, aber in dieser akuten Phase mit Corona war das einfach, es war einfach der Gamechanger und ich hasse Anglizismen. Es war einfach toll und es war extrem bedeutsam und es war eindrucksvoll, da jetzt zu sein, wo die das tatsächlich entwickelt, erfunden, hergestellt haben.
Es ist ja aus mehrerer Hinsicht ist es bemerkenswert. Erstens, weil wir den Impfstoff selber intus haben und ich verspüre dann da doch auch eine gewisse Dankbarkeit.
Das muss man ja, und sagen. Ich kann mich an die damalige Erleichterung erinnern. Also wir wussten ja noch nicht genau, wo das hingeht mit Covid-19. Und es gab verschiedene Szenarien und die waren mehr oder weniger alle schlecht. Und es war eine unglaubliche, ja fast eine Erlösung, dass man das dann intus hatte. Und dann, man hatte den Eindruck, oh, jetzt kann mir das ganz Schlimmste nicht mehr passieren.
Das war ja auch, also statistisch gesehen war das ja auch so. Oder zumindest war das, was ganz Schlimmes passiert, extrem viel unwahrscheinlicher geworden.
Genau. Und ja, das erfüllt einen schon, das klingt jetzt irgendwie falsch oder komisch, aber es erfüllt einen mit Dankbarkeit, ja.
Das stimmt. Und das Zweite ist, es ist natürlich auch so toll, dass so eine Spitzenforschung nicht unbedingt nur in Sachen Covid-Impfung, sondern auch mRNA-Impfung, wir haben ja mehrmals schon auch Folgen dazu gemacht. Grundsätzlich ist die Hoffnung ja, dass man damit Impfstoffe hat, die dann Krebs weniger schlimm machen oder vielleicht sogar heilen können irgendwann und dass das aus Deutschland kommt. Und natürlich ist das auch schön, wenn es zusätzlich ein wirtschaftlicher Erfolg ist, aber erstmal, dass wir so eine Forschung hier überhaupt haben, da freut man sich doch auch irgendwie nach dem, was wir alles nicht hinkriegen.
Und dann noch in Mainz, nein, Entschuldigung. Aber ja, ist es. Und das Tolle daran ist ja auch, dass hier ein wirkliches neues Kapitel aufgestoßen wird. Also das ist jetzt nicht einfach eine Impfung gegen ein neues Virus, sondern es ist ein völlig neues Wirkprinzip. Und das Lustige war ja auch die Tatsache, dass die überhaupt nicht an Impfungen gegen Viren gearbeitet haben, sondern dass sie wirklich in der Tumorforschung gearbeitet haben, hier bei BioNTech, mit diesem Prinzip dieser sogenannten mRNA-Impfung. Und dass die daraus einen Impfstoff gemacht haben gegen das Virus, das war wirklich der Situation geschuldet, eine unfassbar glückliche Situation für die Firma und auch für uns, weil das dann eben ganz, ganz schnell hergestellt werden konnte.
Jetzt ist es so, dass ich heute auch bei BioNTech ein paar Dinge erfahren habe oder kapiert habe, die mir vorher gar nicht so klar waren. Ja, da will ich auf jeden Fall gleich noch mit dir drüber sprechen. Also erstens über das natürlich, was ich da mitbekommen habe. Vielleicht sagst du ja, das ist ja trivial alles, aber vielleicht gibt es ja auch Dinge, die dir sogar neu waren, obwohl du natürlich noch viel, viel tiefer in der Materie bist. Aber eins muss ich sagen, das hat mich dann doch verwundert. Also es gab ja vorher auch eine Ansage, dass wir da nicht filmen dürfen und auch nicht Tonaufnahmen machen. Und wenn wir Zitate verwenden, dann müssen wir die, oder dann wurden wir gebeten, die vorher abzustimmen. Wir müssen da kein, also ich werde keine Zitate bringen, insofern muss ich nichts abstimmen. Aber nach der, sagen wir mal, Warnung oder was auch immer, bitte, hätte ich gedacht, dass wir bahnbrechende neue Dinge erfahren, die man missverstehen könnte oder so. Und ich muss sagen, dafür war es doch ein bisschen dünn. Also es war schön, das zu sehen, dort die Produktionsanlagen und ein, zwei Verantwortliche zu treffen. Aber viel Neues, richtig Neues, bahnbrechendes habe ich nicht erfahren. Wie ging es dir?
Genau so. Also man hat uns nicht alles erzählt und das ist vielleicht auch okay oder verständlich.
Aber man hat uns auch weniger erzählt, als man sowieso schon längst in der Presse lesen konnte zum Teil, würde ich sagen. Also das fand ich dann eher ein bisschen schade.
Ja, bei einigen war es dann tatsächlich so, dass sie erstaunlich
wenig.
Ja, das war schon defensiv, der Besuch.
Ja, ja. Kannst du dir erklären, warum?
Also ich meine, wir sind hier jetzt tatsächlich im Bereich der Spitzenforschung. Wir sind hier, wir reden jetzt übrigens nicht über die Impfung gegen Covid oder neue Impfung, darüber haben wir auch geredet und das ist ja auch weiterhin auf der Agenda und so wie bei Grippe gibt es jetzt eben immer einen aktualisierten Impfstoff, einen aktualisierten gegen die potenziell neuen Stämme von Covid-19. Aber wir reden jetzt tatsächlich über Krebstherapie und Krebstherapie heißt wirklich, dass man hofft und daran arbeitet und dass es auch schon Studien gibt, also Phase 1, 2, 3 Studien, also Phase 1 heißt, man hat ein neues Medikament und prüft jetzt erstmal, wie Menschen das vertragen. Phase 2 ist, man prüft, wenn sie es vertragen, wie das wirkt, also ob es die Wirkung hat, die man sich von dem Medikament erhofft. Mhm. Und Phase 3 ist dann, dass man guckt, ist das denn besser als bisher vorhandene Wirkstoffe? Denn es reicht ja nicht, dass etwas neu ist und gut, sondern es ist neu sein, gut und besser eben als das, was es bisher gab, weil es potenziell ja noch unbekannte Nebenwirkungen haben könnte. Und soweit ist man schon. Also es gibt diese Studien in einzelnen Bereichen. Und es geht tatsächlich um Krebs. Und zwar nicht um irgendeine Art von Krebs, sondern um Krebs. Also man hofft tatsächlich, den Krebs oder zumindest sehr viele Krebsarten dadurch besiegen oder zumindest lindern zu können.
Wir haben, jetzt mischt sich das, weil bei Hytron haben wir sehr viel, finde ich, erfahren darüber, wie man das macht. Also auch ganz konkret und was der aktuelle Stand der Forschung ist und so. Bei BioNTech fand ich bemerkenswert eben, dass man da nicht so viel erfahren hat. Ich hätte sehr gerne als alter Techie und KI-Spezialist in Anführungszeichen gerne darüber. Die haben ab und zu gesagt, ja, wir machen das dann jetzt auch mit KI, aber viel mehr eben auch nicht. Und ich weiß, die haben vor 2 Jahren, haben sie InstaDeep, glaube ich, heißen die. Klingt wie so ein komischer Marketingname aus einem Science-Fiction-Roman, ist aber so. Aber eine Firma, die sozusagen wirklich krasse Deep Learning-Analysen machen kann, die dabei helfen kann, eben bestimmte Proteinmuster zu finden, Antigenmuster zu finden, um dann eben diese mRNA-Impfstoffe herzustellen und so weiter. Darum haben sie gar nichts erzählt. Das fand ich total schade, so, weil das hätte mich mal interessiert, wie das die Forschung eben voranbringt, zum Beispiel. Aber was ich sagen wollte, ist, was ich heute erst kapiert habe, und das muss man sagen, ist vielleicht auch für alle anderen, die das bisher nicht hinterfragt haben, spannend. Ich habe immer gedacht, wir können mit mRNA, können wir eben ganz gut rausfinden, jetzt gibt es 5 Darmkrebsarten, sage ich mal, oder auch 10. Und dann kann man so einen mRNA-Impfstoff machen gegen diese 5 oder 10. Und dann hat jemand eine besonders exotische Variante von Krebs. Und dann muss man für den vielleicht eben das machen, was man ein personalisiertes Medikament nennt. Ja, und das kann man dann eben irgendwann. So habe ich mir das vorgestellt. Und heute habe ich dann gelernt, vor allem vom Onkologen, dem Herrn Nils Halama bei Hytron dann, dass es eben anders ist. Also dass, um überhaupt so einen Wirkstoff, der dann gegen Krebs zuverlässig wirkt, zuverlässig sowieso in Anführungszeichen zu entwickeln, muss man ganz, 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 ganz viele verschiedene Proteine auf der Oberfläche von solchen Tumoren erstmal sammeln. Da muss man gucken, welche eignen sich, und das ist bei allen Menschen unterschiedlich, besonders um den Krebs zu entdecken. Dann muss man wieder gucken, was muss man bei diesem oder jenem Menschen machen, um dann auch den Teil des Immunsystems anzuregen, der dagegen vorgehen kann? Also ich will sagen, was ich begriffen habe, ist, personalisiertes Medikament an der Stelle ist nicht ein zusätzlicher Benefit, sondern es ist einfach nötig. Solange wir nicht für die meisten Leute personalisiert solche mRNA-Impfstoffe und andere Dinge entwickeln können, werden wir schlichtweg ganz viel nicht in der Hand haben gegen den Krebs. War dir das vorher klar?
Ja, also das Moment, das war mir schon klar. Okay. Nur es ist halt so, dass Krebszellen, das Problem bei Krebszellen ist ja, das sind eigentlich ganz normale Körperzellen, die sich irgendwann genetisch verändert haben durch Strahlung oder
die etwas. Die beginnen als normale Zellen?
Genau.
Und dann mutieren sie?
Dann mutieren sie. Und das tun sie ständig, also in unserem Körper, das tun sie ständig. Und das Immunsystem kommt aber damit zurecht. Das Immunsystem erkennt diese Dinge und kämpft dagegen an. Und insofern werden wir jeden Tag Krebszellen entwickeln und jeden Tag diese Krebszellen töten. Und das funktioniert. Und manchmal funktioniert es eben nicht. Und diese Krebszellen haben dann tatsächlich, man nennt es Antigene, das sind Visitenkarten auf der Oberfläche, also aus Eiweiß. Aber merkwürdigerweise bestimmte Visitenkarten, die heißen dann Neoantigene, weil es sie eigentlich im gesunden Körper nicht gibt. Mhm. Und diese Neoantigene sind eigentlich das fantastische Einfallstor für die Krebsbehandlung. Mhm. Diese Neoantigene muss man identifizieren, da muss man dem Immunsystem sagen, achte bitte genau darauf.
Ich glaube, die Schritte sind so, ne? Man findet die Neoantigene, da hat jeder andere.
Ja.
Dann muss man, glaube ich, erstmal wirklich sicher gehen, dass diese Neoantigene wirklich Neoantigene sind und auch nicht zu viel Ähnlichkeit haben mit Antigenen in normalen Zellen, weil man die ja auf gar keinen Fall angreifen will. Und dann muss man noch das Immunsystem fit machen und sagen, also erstmal denen sagen, wo sie hin müssen, und das dann teilweise auch fit machen, weil es auch erschöpftes Immunsystem gibt, habe ich auch gehört, was einfach nicht mehr genug fit ist. Also schon ein sehr komplexer Vorgang, ne?
Ja, und was die Sache eben noch schwieriger macht, ist, es gibt sehr viele von diesen Neoantigenen bei Tumoren. Mhm. Man muss dann eben die spezifischen suchen, die wirklich geeignet sind, um diesen Tumor zu bekämpfen. Ja. Und jetzt haben wir noch das Problem, dass derselbe Tumor, also der gleiche Tumor, dieselbe Tumorart, wenn 2 Personen die haben, dann haben diese Tumore unter Umständen trotzdem andere Antigene auf der Oberfläche.
Dann nicht nur unter Umständen, sondern uns wurde
gesagt, in der Regel zumindest. Ja. Das heißt, es gibt keinen universellen Schuss, den man loslassen könnte, und man würde alle Brustkrebsarten, Prostatakrebsarten treffen, sondern man braucht tatsächlich diese individuellen Dinge. Und das macht die Sache natürlich teuer und aufwendig. Mhm. Aber es macht sie auch langsam erst einmal. Also man braucht, Sie sprachen glaube ich von 6 Wochen im Moment oder irgendwie sowas. Schwebt mir vor, plus minus, sagen wir mal. Man braucht also vielleicht 6 Wochen, aber das ist natürlich ein hoher Preis. Wenn du jetzt einen Tumor hast, dann willst du ihn ja sofort behandeln und nicht 6 Wochen warten. Je nach Tumor kann das schon problematisch sein. Aber diese Zahl wird weiter sinken, die Dauer. Die werden schneller werden.
Ja, und man muss ja auch 2 Dinge sagen. Das eine ist, es gibt ja einfach Krebsarten, gegen die kann man mit der bisher herkömmlichen Behandlung gar nichts machen. Also dann ist es so, wenn man 4 Wochen wartet und man lebt noch, dann hat man immerhin eine Behandlung, wo man jetzt keine hätte, die effektiv ist.
Schon, aber 4 Tage wäre schon schöner.
Wäre viel schöner.
Statt 4 Wochen.
Ja, klar, na klar.
Genau.
Und es ist ja auch so, vielleicht noch eine andere Sache, das war mir auch nicht klar. Das hat man uns bei BioNTech auch erzählt, dass inzwischen gar nicht mehr so viele Leute an mRNA-Technologie arbeiten, weil die Entwicklung auch ein besonderes Know-how und sehr viel Sorgfalt im Labor und so weiter erfordert, was ich ganz spannend fand, wo ich gedacht habe, jetzt spätestens mit Covid wäre klar, das ist so eine Goldgrube, aber nein, es gibt nicht mehr so viele Firmen, die das machen. Also insofern bin ich froh, dass es noch welche gibt, natürlich.
Genau, es ist offensichtlich schwierig, mit diesem Stoff umzugehen, schwieriger jedenfalls als mit DNA. Also DNA ist sozusagen unsere, nicht nur sozusagen, DNA ist unsere Erbsubstanz.
Ich habe ein paar Kinder gezeugt, mit DNA kann ich umgehen.
Oh Gott. Gut, akzeptiert.
Wir sind im Moment, bald ist Karneval.
Genau. Ja, hier ist, glaube ich, immer Karneval. So schien es zumindest an den Schildern, an den Straßen. DNA ist unser Bauplan im Zellkern, aber der ist da stabil und der ist auch in sich stabil und mit dem kann man leicht arbeiten. mRNA ist im Grunde ein Plan, der dort hergestellt wird und dann aus dem Zellkern in die Zelle wandert und dort an bestimmten Stellen Ribosomen. Dort werden dann die entsprechenden Eiweiße zusammengeklebt zu dem Stoff, den man nun braucht. Und diese mRNA ist eben wirklich viel komplizierter. Außerdem muss man sie schützen. Wenn man die so spritzen würde in den Körper, dann wäre sie zack weg. Also innerhalb von Sekunden, die erreicht überhaupt keine Zelle. Deswegen muss man sie schützen, indem man sie einpackt. Und die packt man in Fettkügelchen. Mhm. Und das klingt jetzt total banal, aber es ist überhaupt nicht banal, sondern sehr kompliziert. Diese Fettkügelchen müssen eine gewisse Größe haben, nicht größer, nicht kleiner. Und dann muss auch gewährleistet sein, dass diese mRNA-Schnipsel da auch wirklich in großer Zahl.
Und das ist schon so ein bisschen Ingenieurs- oder Handwerkskunst, auch aber eben mit Biomaterial. So muss man sich das vorstellen.
Genau.
Das ist richtig. Also das ist dann Know-how und das ist dann ganz viel wahrscheinlich auch Feingefühl bei den Leuten und die richtigen Maschinen und die richtigen Einstellungen und so weiter. Und so.
Wobei der Umgang damit ist ja erstaunlich schlicht. Also
wie man es machen muss, ist glaube ich kompliziert.
Nee, was ich meine ist, es ist, also die gehen damit um wie mit anderen technischen Dingen auch. Heute haben wir einen Drucker gesehen, einen 3D-Drucker. Der druckt aber nicht mit Tinte oder mit Metall oder mit irgendwas oder Plastik, der druckt mit Zellen, mit lebenden Zellen. Und dieser Drucker hatte 3 Druckerpatronen und in denen waren 3 verschiedene Zellen drin. Und dann drucken die mit diesem Drucker schlicht und einfach ein Gewebe und zwar 3-dimensional. Ein Block aus 3 verschiedenen Zellen. Und ist das nicht problematisch? Nö, das ist okay.
Also das wundert mich jetzt nicht, aber das liegt auch daran, dass ich mit 3D-Druck mehr zu tun habe, glaube ich.
Ja, aber dass das mit lebenden Zellen geht, ist dann schon, die werden ja schon mit einer gewissen Geschwindigkeit herausgedrückt.
Das ist wahr. Ich würde total gerne noch ein bisschen auf die Sachen kommen, die ich eben dann auch bei Hytron begriffen habe. Also das Erste, was ich interessant finde, ist, was die eben unter anderem machen, ist wirklich versuchen, den Prozess zu beschleunigen, wie man rausfindet, wenn man jetzt einen Tumor hat und zu gucken, was an dessen Oberfläche ist los, womit man das Immunsystem aktivieren kann. Und das haben wir ja gesagt in den letzten Jahren schon um den Faktor 3 gesteigert. Also es geht 3-mal schneller als früher. Und die haben auch gesagt, sie können sich vorstellen, dass man in 10 Jahren so weit ist, dass man vielleicht innerhalb von 2 Wochen von ich nehme den Tumor bis zu, ich habe auch ein Heilmittel, also ich habe sogar die mRNA fertig, die ich dann dem Patienten injizieren kann oder so. Und das wäre natürlich eine Sensation. Also muss man sagen, das wäre schon sehr, sehr, sehr schnell. Aber was ich dort auch gelernt habe, und da würde mich auch interessieren, war dir das schon immer klar, dass wenn man heute selbst mit aufwendigen modernen Immuntherapien oder so Krebs behandelt. Das ist oft nicht so, da kriegt nur eine Immuntherapie, sondern man macht 2, 3 oder mehr Maßnahmen gleichzeitig. Die müssen dann auch noch total fein aufeinander abgestimmt sein und die Bandbreite, wie Leute auch auf diese Therapien reagieren, ist eben auch, wenn man denkt, naja, die haben doch alle Darmkrebs oder die haben alle Bauchspeicheldrüse oder was auch immer, wahnsinnig unterschiedlich. Und das ist ja heute schon fast so, dass man, auch wenn man nicht ein Medikament für jeden hat, aber allein die Mischung und wie man es macht und was man drumherum macht, ist ja auch schon fast total individualisiert und hochkomplex.
Ja, also in der normalen Behandlung von Nicht-Krebspatienten ist das ja alles noch relativ archaisch. Und da
im Vergleich.
Ja. Und da gibt es auch, darüber könnten wir übrigens reden, individualisierte Medizin jenseits der Tumorbehandlung. Das ist ein sehr großes Thema, wo es auch einige überraschende Neuerungen, in Klammer zu. Nee, aber in diesem Fall ist es tatsächlich so. Also man versucht aus allen Rohren zu schießen. Auch die alte Chemotherapie, die ja im Prinzip darauf besteht, dass man Zellen vergiftet und dabei aber die Zellen trifft, die sehr teilungsaktiv sind. Also,
und da muss man sagen, das Prinzip ist alt, aber die Wirkstoffe sind ja auch zum Teil sehr neu.
Die Wirkstoffe sind neu und die Dosierungen sind sehr fein angepasst, viel feiner als früher. Aber auch diese archaisch klingende Therapie, also bei der Chemotherapie ist es so, alle Körperzellen kriegen davon was mit, aber es sind eigentlich hauptsächlich die oder nur die davon betroffen, die sehr aktiv sind, einen aktiven
Stoffwechsel. Die viel teilen.
Viel teilen, genau. Das gilt zum Beispiel für, deswegen fallen uns die Haare aus.
Deswegen haben wir Darmprobleme.
Ja, genau. Ja, ja. Die anderen Zellen sind da robuster. Und die Tumorzellen eben sind auch nicht robust. So, und diese Therapie gibt es noch. Dann gibt es eine andere Therapie, die heißt CAR-T-Zell-Therapie. Da manipuliert man Teile des Immunsystems. Also man holt die raus, diese T-Zellen, und man bringt ihnen bei, worauf sie zu achten haben. Dann vermehrt man sie und dann lässt man sie wieder in den Körper. Mhm. Und das dritte Bein ist dann eben diese Messenger-mRNA, wo der Körper dann diese Stoffe selber bildet, um das Immunsystem darauf zu bringen. Dann versucht man, das Immunsystem zu aktivieren, zu stimulieren, weil es unter Umständen nicht aktiv genug ist. Da muss man aber verdammt vorsichtig sein, wenn das Immunsystem überstimuliert ist, dann hast du plötzlich Autoimmunerkrankungen. Das heißt, das Immunsystem ist ganz fein austariert und wenn es auf die andere Seite schlägt, dann geht es gegen körpereigenes Gewebe vor, wie es ja in vielen Krankheiten der Fall ist. Also bei Multipler Sklerose zum Beispiel geht das Immunsystem gegen die Nervenscheiden von Nerven vor, obwohl die ja einfach zum Körper gehören, warum auch immer. Und das ist ganz fein auszutarieren, aber es gibt mittlerweile ganz neue und sehr vielversprechende Behandlungsansätze. Und ganz neu heißt wirklich innerhalb von der letzten 2, 3, 5 Jahre.
Und eine Sache, die ich auch verblüffend fand, das war beim Gespräch, wo du nicht dabei warst. Wir waren ja vorhin in Gruppen eingeteilt, weil wir einfach zu viele waren, um alles gleichzeitig
zu können. Du warst in der roten Gruppe, ich in der grünen.
Wir haben uns mit dem Nils Halama eben noch unterhalten, als ihr schon unterwegs wart und, glaube ich, Labore geguckt haben. Und da hat jemand gefragt, eine Kollegin, das fand ich auch ganz gut, so nach dem Motto, und so habe ich es auch bisher immer gedacht, man muss sich irgendwann entscheiden, wenn man beim Onkologen sitzt, macht man sozusagen eine lebensverlängernde Therapie, die dann unter Umständen ganz schlimme Nebenwirkungen hat, oder behandelt man Leute nur palliativ, also indem man die Symptome und Schmerzen und Beschwerden lindert. Und der sagte, sehr einfühlsam, sagte der Herr Lama, naja, er würde das anders ausdrücken, weil die Behandlungsmöglichkeiten, die man hat, oder auch die Behandlungsmöglichkeiten, die man dann nicht nutzt, das heißt nicht, je mehr man behandelt, umso eher verlängert man auf jeden Fall das Leben, egal wie die Lebensqualität ist. Er sagte, es gab gerade eine Studie, wo man an einem bestimmten Punkt, wo Leute dann eben schon sehr viel Metastasen im Körper hatten, auch so eben bestimmte Sachen nicht mehr gemacht hat und nur noch eben, was weiß ich, Cortison gegeben hat und andere Sachen, um sozusagen dem Körper zu helfen, mit dem Krebs klarzukommen. Und die hätten länger gelebt sogar als die Leute, die vielleicht die heftigere Behandlung hatten und mehr Chemotherapie. Und er sagt, er würde einfach wegkommen wollen von dieser künstlichen Unterscheidung. Und er sagt auch jemanden, der, selbst wenn man vielleicht den Krebs gut behandeln kann, aber natürlich möchte man trotzdem auch immer mit der Behandlung seine Symptome lindern und ihn so. Und er würde sagen, es gibt einfach ein Riesenrepertoire an Dingen, die man machen kann. Man muss das immer abwägen. Und am Ende muss der Patient das natürlich entscheiden. Und das fand ich dann auch sehr rührend. Da hat er gesagt, und da muss manchmal muss man die Familie auch rausschicken, weil der Patient nicht immer das gleiche Interesse hat, auch wie seine Angehörigen. Und das kann er auch gut verstehen. Und er sagte dann, und das war mir gar nicht klar, bevor ich in die Onkologie ging, man behandelt eigentlich nie einen Patienten. Man behandelt eigentlich immer eine ganze Familie. Das fand ich sehr rührend. Also da hatte ich richtig Pipi in den Augen. Ja?
Genau. Ja, ist aber so. Ja, ja, ist schon klar. Mhm. Und manchmal muss man den Patienten vor seiner Familie schützen. Alle wollen das Beste, aber das können unter Umständen andere Gedanken sein.
Ja, also schön. Ich glaube, wir haben da einen sehr engagierten Arzt auch kennengelernt, der übrigens auch versprochen hat, mit uns mal eine Folge des Podcasts zu machen. Ich glaube, da wird man noch ganz viel darüber
erfahren. War sehr eindrucksvoll, muss ich ausdrücklich sagen.
Also das waren jetzt so ein paar Eindrücke und das war auch das, also jetzt bin ich zumindest alles losgeworden, was mir auch völlig neu war und was mich beeindruckt hat. Gibt es noch ein oder zwei Dinge, wo du sagst, dass wir können jetzt diese Folge nicht beenden, ohne dass du das gesagt hast?
Ich finde, wir leben in großartigen Zeiten medizinisch, weil sich da jetzt ganz viele Türen geöffnet haben. Und es gibt noch kein einziges zugelassenes Medikament in der Richtung, nach meinem Wissen, aber das wird in ganz kurzer Zeit jetzt kommen. Und es gibt viele Wege, die nach Rom führen und wir werden einige von denen auch beschreiten können. Das ist großartig. Es ist wirklich großartig. Und ein Funfact muss ich noch loswerden. Du kennst die Adresse von BioNTech in Mainz?
Nee.
Echt nicht?
Nee, wir waren heute da, aber sie haben einen Bus hingefahren.
Ja, Moment, die haben ja mehrere Adressen. Das war nicht die Adresse, muss ich ehrlicherweise sagen. Der Stammsitz oder wie auch immer. Die Adresse lautet an der Goldgrube 12. Und das ist kein Scherz. Und ich glaube, irgendjemand hat uns erklärt, das sei in das Bankenviertel gewesen. Dann habe ich es aber gegoogelt und da wurde dem widersprochen. Ich weiß es am Endeffekt nicht, aber lustig ist es schon.
Also da kann ich sagen, was ich lustig finde, das hat aber mit, weder mit Hytron noch mit BioNTech zu tun. Wir sind ja vorhin vorbeigekommen an so ganz vielen Sachen, die möglicherweise mit Karneval zu tun haben, wo ein Musikchor ist, die Jakobiner und so. Oder der Fanfarenzug, die Lerchen. Vielleicht sind das auch nur Musikvereine, aber dort gab es eben auch ein Schild Mainzer Ranzengarde. Und das fand ich jetzt das Lustigste. Ich weiß nicht, ob sich das darauf bezieht, dass die so dicke Ranzen haben oder abgeranzt sind, aber es hat mir auf jeden Fall gefallen und es gibt sie schon seit 1837.
Und wir gucken jetzt mal, was dahinter steckt, weil jetzt trauen wir uns in die Altstadt von Mainz.
Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns immer über Feedback an mail@gehirnfinger.de.